Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir einen kleinen Marktschwerpunkt. Wir reisen zu einem ganz besonderen Markt in Danzig, und zwar dem Dominikanermarkt. Und dann nach Holland, genauer gesagt nach Alkmaar, wo es den berühmten Käsemarkt gibt. Käse gibt es da allerdings heutzutage nicht mehr zu kaufen. Das ist alles nur Show. Wenn Sie in Thüringen oder Sachsen wohnen, waren Sie vielleicht sogar schon wählen heute. Wir reisen jedenfalls gleich im ersten Teil der Sendung in beide Bundesländer. Mit passender Musik geht's los. Die Band Lila Bungalow ist eine thüringische Art-Pop-Band und das hier ist ihr Song Lucky. Thüringen ist, geografisch gesehen, die Mitte Deutschlands. Eine streitbare Mitte, denn hier treffen widerstreitende Narrative aufeinander. Auch und gerade unter Reisenden und Reiseanbietern. Martin Gerner hat Thüringen für eine Woche bereist, zwischen Ilmenau und Erfurt, und dabei Erfahrungen gemacht, in denen nicht zufällig deutsch-deutsche Vergangenheit und die heutige Landtagswahl anklingen.
Vögel. Enten in Teichen zwischen Farnen, Gerüche von Harz, duftende Nadelhölzer. Am Fuß des UNESCO-Biosphärenreservats Thüringen liegt auch Ilmenau, beschaulich und industriell kleinstädtisch zugleich, Goethe- und Universitätsstadt. Glaubt man Marita Günther, einer studierten Historikerin und Reiseführerin, zu Hause im benachbarten Ort Marnebach, ist nichts im Thüringer Wald, wie es einmal war.
Es gibt keinen Wald mehr, es ist alles abgeforstet. Natur, Rehlein, Vögelein finden nichts mehr. Und wenn es regnet, dann prasselt der Regen auf den Fels und kommt direkt in die Dörfer. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Ilmenau sehr schnell Hochwasser. Man hat 30 Jahre den Wald nicht gepflegt. Man hat gute Bäume rausgeholt, Wege zerfahren und man hat keine Borkenkäferfallen mehr gestellt. Und das Resultat haben wir jetzt. Der Wald ist weg. Und was jetzt noch steht, ist teilweise Privatforst.
Wie die meisten Menschen zehrt Marita Günther von Erinnerungen. Den Thüringer Wald verbindet sie mit Kindheit, den 70er Jahren, weit vor der Wendezeit.
Immer gab es irgendwo ein Eis und eine Bockwurst und eine Brause. Wenn wir gewandert sind oder so. Gab genug Personal. Jeder wurde irgendwo in Arbeit gebracht. Sicherlich auch vom Staat finanziert, aber sozial integriert. Man saß nicht zu Hause, war arbeitslos und hatte keine sozialen Kontakte.
Die Verbindung aus Thüringer Wald und Heimat mit dem Einschnitt, ja dem Schmerz der Wende, prägt Menschen wie sie bis heute. Darüber offen zu reden, braucht seine Zeit. Es kommt in Schüben. Zunächst stehen wir vor dem Stadtkern von Ilmenau.
Linke Hand das Rathaus, mehrmals abgebrannt, das letzte Mal 1752. Es ist Spätbarock. Genauso das Amtshaus und hier wohnte der Amtmann und auch öfters Goethe, wenn er in Ilmenau weilte.
28 Mal weilte Goethe hier. Im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach fiel ihm die Modernisierung des Bergbaus zu und das Ilmenauer Steuerwesen sollte er reformieren.
Und dann gab es eine Ilmenauer Empörung. Da sind die Bürger auf die Straße gegangen und haben quasi demonstriert oder gestreikt, weil die Stadtverwaltung, die waren alle korrupt. Das Geld, was von Weimar kam, floss in die eigenen Taschen und die Bevölkerung hat nichts abbekommen. Und da es hier so Tumult und Unruhe gab und Goethe natürlich auch für das Steuerwesen zuständig war, weilte er wiederum hier und versuchte, die Korruption und das ganze Steuerzeug da zu ordnen, zu sortieren. Und da wurden auch einige bestraft.
Ilmenau stand für Goethe unter keinem guten Stern. Der Ort habe ihn viel Zeit, Mühe und Geld gekostet, notiert er. 17 Jahre bleibt Goethe Ilmenau fern, vielleicht auch aus Scham. Marita Günther schlägt die Brücke zu eigenen Karrierebrüchen. In ihrem alten Beruf als Historikerin hat sie nach der Wende keine Perspektive, fängt also an, Reisen zu organisieren.
Es waren die dummen Ossis. Und dann kam immer noch so ein Unterton, ihr habt ja nie gearbeitet. Und nun kam ja in allen Bereichen die fünfte Garnitur. Also die im Westen keine Anstellung fanden, die kamen dann hierher. Viele waren in der Verwaltung tätig, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder was. Wo dann auch mancher Ossi gesagt hat, da ist nicht viel dazu oder Schaumschläger.
So ist die Reise durch den Thüringer Wald auch eine Fahrt an die Quellen der deutschen Einheit in Zweiheit. Auf dem Kickelhahn, dem höchsten Berg von Ilmenau, ist man bereit, jegliche Spannung zu vergessen. Hier zog es Goethe im Spätsommer 1831 hin, wenige Monate vor seinem Tod.
Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte, nur bald ruhest du auch. Und dann liest er nach so vielen Jahren in der Schutzhütte diese Zeilen und sagt zu dem Amtmann, warte nur, bald ruhest du auch. Er zog sein weißes Taschentuch, drückte ein paar Tränchen weg. So, jetzt geht's weiter, hat er gesagt. Er hat damals diese Zeilen ja im jugendlichen Leichtsinn geschrieben, vielleicht abends vorher einen gesoffen. Und dann hat er das so ganz besinnlich gelesen, weil er dann wahrscheinlich gewusst hat, dass es zu Ende geht.
Über der Stadt Ilmenau thront wie ein UFO das Dach des ehemaligen Glaskombinats. Die Geschichte der Glasherstellung in Ilmenau reicht bis 1852 zurück mit der Gründung der Sophienhütte. Nach der Wende wurde der VEB Technisches Glas von der Treuhand übernommen. Tausende Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz, auch Thomas Kirch-Georg. Heute empfängt er Schüler und Reisegruppen in seinem Atelier.
Man muss sich vorstellen, zu DDR-Zeiten hatten wir 5000 Menschen im Glassektor, hier über einem großen Glaskombinat, weil die Labor- und Messgeräteherstellung ganz, ganz groß, sag ich mal, damals war. Und das ist auch mein gelernter Beruf, Glasapparatebauer. Und mit der Wende kam für mich auch so eine Umstellung, beziehungsweise kurze Arbeitslosigkeit. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und mache seit 30 Jahren jetzt eben dieses Kunst- und Zierglas.
In Kirch-Georgs Atelier stehen und hängen tausende bunte Artefakte aus Glas in allen Farben. Für das Glasblasen beugt er sich über den Werktisch vor der Brust, den lauten Strahl einer Gasflamme, in die er ein langes Glasrohr hält.
Und jetzt habe ich das Glas in der Flamme. Mit der linken Hand drehe ich das Glas gleichmäßig auf ungefähr 1900 bis 1000 Grad, so ungefähr bin ich unterwegs. Und schmelze das Glas gleichmäßig in der Flamme. Nach kurzer Zeit wird das Glas weich, werde gleich das Glas aus der Flamme herausnehmen und werde das Glas ziehen. Ich habe den großen Vorteil und kann es hier daneben anpacken, ohne mir die Finger zu verbrennen. Also dieses Tischen und Pfeifen ist eigentlich manchmal für mich sogar von Vorteil. Man schläft nie ein, man ist immer wach. Man glaubt immer, ein Glasbläser muss eine riesen Lunge haben und muss richtig viel Kraft da reinbringen. Eigentlich ist es das Gegenteil. Man braucht ganz viel Feingefühl. Man muss zärtlich rangehen. Ich vergleiche oftmals, sag ich mal, das Arbeiten mit dem Glas, mit dem Umgang einer Frau. Also mit, sag ich mal, niemals Gewalt, niemals mit Kraft, mit viel Gefühl und mit viel, sag ich mal, Geduld. Jetzt mache ich hier so eine kleine Beule. Also ich arbeite eigentlich frei und das ist das, was ich unwahrscheinlich schätze.
In Thüringen wurde die Glaskugel am Weihnachtsbaum erfunden, ein Exportschlager bis heute. Heute ist vor allem Jena Standort für digital gesteuerte Glasproduktion. Die Forschung versucht sogar, das Schmelzen von Glas überflüssig zu machen.
Das sind im Moment Forschungen, die haben auch schon gewisse Erfolge, ohne diese 1500 oder 2000 Grad Glas zu fertigen. Also irgendwo anzurühren und dann das Glas wie 3D-Druck beispielsweise, dass die Zutaten dazukommen oder dabei kommen, wie beim Kuchenbacken, nur nicht in den Ofen rein, sondern dass der Kuchen so am Ende dann fertig wäre. Ja? Das ist so die Vorstellung.
Kirchgeorgs Vögel und märchenhafte Glaswesen klingen an den Ketten, die er am Ständer durch das Atelier mal hierhin, mal dahin schiebt.
Es war schon manchmal nicht so einfach. Voller Kraft, voller Elan, wo ich dachte, das sind die schönsten Stücke dieser Welt, bin ich nach Köln auf der Handwerksmesse gefahren. Hat mich 4.000, 5.000 D-Mark gekostet, diese ganzen Stand und die ganzen Kosten. Und bin dann ganz, ganz traurig mit vielleicht 500 D-Mark Aufträgen und Verkauf. Ich habe also gleich mit Minus gestartet. Dann habe ich gedacht, das darfst du nicht wieder machen. Und dann bin ich dann nach Baden-Württemberg immer auf dem Weihnachtsmarkt Schwäbisch Gmünd gefahren. Da bin ich 27 Jahre, 4 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt. Da war ich ganz beliebt und ganz bekannt, sag ich mal. Dann haben die mal Kinder schon kamen zum Kugelblasen und viele Sachen dann gemacht. Und da habe ich immer eigentlich dort ein ganz gutes Geschäft gemacht, viele, viele Jahre. Und jetzt kam eben die Corona-Zeit, jetzt bin ich da so ein bisschen raus.
Erfurt, die Landeshauptstadt Thüringens, liegt 40 Kilometer nördlich von Ilmenau.
Der Dom an sich, begonnen hat man so Anfang, Mitte des 12. Jahrhunderts, also 1140. Dann hat man immer wieder noch um und dran gebaut. Es ist so eine Art Basilika, ist katholisch heute. Der Dom hat die größte freischwingende Glocke der Welt, die Gloriosa. Die hat ungefähr 11,5 Tonnen, 2,50 Meter, 60 hoch und sie wird selten geläutet, meistens Silvester. Und zu DDR-Zeiten war es so, Silvester um 12 wurde auf dem Fernsehen oder im Radio Glockengeläut übertragen. Und das war immer unsere Gloriosa.
Wenn man am rauschenden Wasser der historischen Krämerbrücke sitzt, die nackten Füße ins kühlende Wasser getaucht, die Augen schließt, kann man wegdriften in die vorindustrielle Zeit, als auch jüdisches Leben Erfurt prägte.
Ende der 90er, das ging durchs Fernsehen, oh, wir haben Judenschatz gefunden, Synagoge in Erfurt. Aha, dachte ich, hat keiner mehr gewusst, gell?
Mario Schmidt, Führer im Dom zu Erfurt, kann zur alten Synagoge erzählen.
Der Bau an sich ist schon einigen Leuten, die Stadtgeschichte kannten, bewusst gewesen, dass es eine Synagoge in Erfurt gibt. Das war also kein Novum. Aber sie ist 1349, dieser Synagogenbau, in viele Nutzungssituationen gekommen. In der Zeit der DDR als Raum für Gastwirtschaft und weiß nicht, was noch alles drin steckte. Nur Eingeweihte konnten noch an einer Silhouette vom Giebel erkennen, das war mal oder ist eigentlich noch die Synagoge. Nutzung auch als Tanzsaal ist noch erlebbar, auch als Synagogenraum erlebbar, mit vielen interessanten Exponaten ausgestattet. Sicherlich überregional bedeutend dieser sogenannte jüdische Hochzeitsring. Bei Baggerarbeiten in dem Umfeld 90er Jahre ist das gefunden worden, ein Schatz.
Der Reisende fragt sich, wie ist es in Erfurt um die Zukunft jüdischen Lebens bestellt in Zeiten wachsenden Antisemitismus?
Wir waren gestern zu einem schönen Konzert in der Nähe von Weimar, Jiddisch Summer Veranstaltung. Und die Freiluftveranstaltung in der Stadt, als wir zurückfuhren, war gerade öffentliches Tanzen angesagt mit typischer Musik von spontan spielenden Musikern. Auf alle Fälle ist es irgendwie ein bisschen Stück normal mit dem Chanukka-Leuchter, der da entzündet wird. Der steht vorm Rathaus, ne? Und alle sehen ihn. Er ist riesengroß, nicht zu übersehen. Extra geschaffen dafür. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg weitermachen können.
Unweit der Synagoge lebt seit kurzem dieses junge syrische Ehepaar, Rakat und ihr Ehemann. Sie ist aus Bonn hergezogen. Mittlerweile sind beide wahlberechtigt.
Ich bin seit 2 Monaten hier. Im Osten von Deutschland ist es ein bisschen anders. Ich kaufe meistens die orientalische Lebensmittel. Wir haben ganz Mini-Zucchini. Das finde ich nicht auf der deutschen Markt. Das suche ich immer sehr lang. Ja, zum Beispiel Arabisch höre ich jetzt viel weniger als in Bonn. In Bonn sehe ich nach jedem zweiten, dritten Gesicht ein arabisches Gesicht. Und ich höre immer die Sprache auf der Straße. Hier ist es ein bisschen weniger, aber halt normal.
Ihr Mann möchte ungenannt bleiben. Dabei ist er mit Thüringen verbunden, hat hier Pharmazie studiert.
Ich habe in Jena 6 Jahre gewohnt und gelebt und fand die Stadt sehr, sehr schön. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Jena hat so viel Natur, die ist einfach von 4 oder 5 Bergen umgeben und sie ist das wirtschaftliche Herz von Thüringen. Es gibt natürlich so viele schlechte Erfahrungen, aber gibt es natürlich so viele gute Erfahrungen, die man mitgenommen hat. Vor allem, wenn man sich in der Gesellschaft gut integriert hat, dass man offen für andere Kulturen sein soll. Genau.
Mein Kollege Martin Gerner ist für uns durch Thüringen gereist. Und passend dazu hören wir jetzt ein Lied von der Chansonnière aus Jena, Dora Dorette.
Der Sonn steigt hinterm Wald drüben nah, besamt der Wolke ruht. Ah, jeder legt sein Werkzeug hin und schwenkt zen großen Hut. Es ist Feierabend, es ist Feierabend, es Tagwerk ist vollbracht. Es geht alles seiner Hand mit zu, ganz sachte schleicht de Nacht. Und überm Wald a Vögler fliegt noch sam Nastel zu. Vom Dörfel drüme Glöckel klingt, das mahnt, legt euch zur Ruhe. Es ist Feierabend, es ist Feierabend, es Tagwerk ist vollbracht. Es geht alles seiner Hand mit zu, ganz sachte schleicht der Nacht.
Die Stadt Zwickau macht sich schön. Rund um den Hauptmarkt wird gebaut. Zusammen mit Chemnitz und weiteren Gemeinden der Region hat das Städtchen im kommenden Jahr seinen Auftrag als Kulturhauptstadt Europas. Die Oberbürgermeisterin hofft auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher, während die meisten Einheimischen noch kaum etwas von dem großen Ereignis mitbekommen haben. Robert Fischmann hat sich in der angehenden Mitkulturhauptstadt Zwickau umgehört.
Ein sonniger Sonntagvormittag auf dem Hauptmarkt in Zwickau. Vor dem Rathaus hat die Stadt ein Klavier aufgestellt. Wer mag, setzt sich hin und spielt. Ein gutes Dutzend Besucherinnen und Besucher flanieren über den weiten Platz. In den Straßencafés sind noch viele Stühle frei.
Schönen guten Tag und willkommen in Zwickau, der schönsten Arbeiterstadt Deutschlands. Und Zwickau ist heute etwa die viertgrößte Stadt in Sachsen. Vor der Wende hatten wir etwa 120.000 Einwohner gehabt. Jetzt sind wir um die 90.000 Einwohner.
So begrüßt Stadtführer Christian Landrock seine Gäste.
Das ist hier das Rathaus, direkt am Hauptmarkt hier in Zwickau. Der zentrale Platz seit 800 Jahren. Und die Leute feiern hier, wenn Stadtfest, wenn Klassiks unter Sternen ist oder wenn halt Autotreffen ist oder gerade wenn offene Bühne ist, wie bei den internationalen Schumann-Festspielen. Es gibt hier einen sehr schönen Weihnachtsmarkt, einen der schönsten in Deutschland.
Zum Einstieg der Stadtführung gibt es einen Sprachkurs.
Zwickau steht ja immer so als Klischeename für irgendwie eine ostdeutsche Stadt. Wenn ich irgendwo auswärts bin und sage, ich komme aus Zwickau, machen alles so im nachgeäfften Sächsisch. Das ist Zwickau. Was auf zweierlei Arten falsch ist. Erstmal, wir sind keine Kühe und sagen nicht Zwickau. Und zum anderen, wir sagen Zwickau. Mit sehr viel G und Ä. Also so hieß auch beispielsweise das erste soziale Netzwerk, das es hier in Zwickau gab. 2006 hat sich so eine Form von Lokalisten.de oder von Facebook hier gegründet, Zwicke.de. Und wo teilweise 10.000 Leute waren und wo jetzt mittlerweile Kinder, die auch aus diesem sozialen Netzwerk entstanden sind.
Netzwerke waren schon wichtig, als sie noch nicht so hießen. Vor 500 Jahren war Zwickau eine der reichsten Städte Deutschlands. Daran erinnert das höchste Bauwerk am Platz mit seinen geschwungenen Dekorationen und dem kupfergrünen Turm auf dem Giebel.
Wir stehen jetzt hier vor dem Gewandhaus. Dieses Gebäude ist ein Denkmal für das goldene Zeitalter von Zwickau. Tuchmacherei ist eine feinere Form des Webens. Und aufgrund der Nähe zu Zwickauer Mulde, weil man braucht sehr viel Wasser und weil halt in der Nähe war ja das Erzgebirge. Im Erzgebirge ist nicht viel gewachsen früher.
Also züchtete man dort Schafe, die feinste Wolle fürs Zwickauer Tuch lieferten. Die Tuchmacher?
Die hatten dann so viel Geld, dass sie 1523 dieses Gebäude im Stil der Frührenaissance bauen ließen, als Gewandhaus, wo ihre ganzen Waren geballt ausgestellt worden sind, wo es Werkstätten gab, wo es Verkäufe von kleineren Gewerken gab und wo es auch noch die Versammlungsräume gab. Und es gibt eine kleine bauliche Besonderheit. Das Rathaus stand schon 100 Jahre lang an der Stelle, wo es heute steht. Und das Gewandhaus steht 3 Meter weiter nach vorne. Und damit wollte man zeigen, auch in einer Gesellschaft, wo sehr viele Menschen analphabetisch waren, dass man halt bedeutender war. Einfach zu zeigen, wer ist der dicke Max.
Andere dicke Maxe ließen Bergleute den Reichtum des Erzgebirges aus dem Boden holen. Silber. Die Familie von Römer hat Zwickau einen Bau mit einem reich verzierten Blendgiebel hinterlassen. Das heutige Hochzeitshaus.
Um 1460 wurde nämlich im westlichen Erzgebirge Silber gefunden. Und damals gab es einen massiven Silbermangel in Europa. Und man brauchte eigentlich das Silber auch für die Münzen. Und das Silber war wie so eine Adrenalinspitze für die europäische Wirtschaft. Und aus ganz Europa kamen die Leute hierher, um hier ihr Glück zu suchen. Es kamen Investoren oder Investorenfamilien.
Im 19. Jahrhundert folgte die Industrialisierung mit dem Kohlebergbau, Fabriken und der schlechten Luft. Die letzte Dreckschleuder, eine Kokerei, ging erst nach dem Ende der DDR außer Betrieb.
Der erste Schnee, der jetzt immer fiel, war gelb. In meiner Jugendzeit gab es noch das Lied. Leise rieselt der Dreck über Zwickau hinweg.
Die Leute nahmen es mit Humor.
Es gab auch in der DDR einen Witz. Wie kriegt man leicht 5 Mark? Ganz einfach, du fährst mit deinem Trabi nach Zwickau und lässt die Luft aus den Reifen. Die Zwickauer kommen angerannt und sagen, oh, danke für die frische Luft und geben dir 5 Mark dafür.
Das Ende des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaats brachte bessere Luft und die Massenarbeitslosigkeit. Die meisten Betriebe gaben auf oder wurden, wie es so schön hieß, abgewickelt, also geschlossen. Mit der Einführung der Westmark zum 1. Juli 1990 waren ihre Produkte zu teuer. Auf der Suche nach Arbeit verließen vor allem die jungen, gut ausgebildeten in Scharen die Stadt.
Seit 30 Jahren exportieren wir Fachkräfte in alle Welt. Also ich habe hier Abi gemacht 2007 und Freunde von mir sind in Berlin, wo es über 1000 gebürtige Zwickauer gibt, in Forchheim, in Frankfurt, in Hamburg, also in Bremerhaven, im Ruhrgebiet. Also wir haben überall junge Leute, die halt ihren Teil machen, also dank dem guten sächsischen Bildungssystem. Aber immer noch bilden wir halt zusammen mit der Region um Chemnitz die industrielle Basis hier in der Region. Wir haben hier immer noch das VW-Werk, das im Norden der Stadt, mit etwa 8000 Angestellten.
Tatsächlich hat sich die Region wirtschaftlich erholt. Die Arbeitslosenquote liegt mit rund 5% deutlich niedriger als etwa im westdeutschen Ruhrgebiet. Dort ist sie doppelt so hoch.
Wir haben auch ein eigenes Stahlwerk, das jetzt die ganzen Brücken für die westdeutschen Brückenbau gießt. Wir haben die zweitgrößte Spedition hier in Sachsen. Also man muss sich schon anstrengen oder Geistes- und Gespensterwissenschaften studieren, so wie ich, um hier keinen guten Job zu bekommen.
Christian Landrock hat Geschichte studiert. Auch er hat Arbeit gefunden. Im Hauptberuf gestaltet er derzeit im Archäologiemuseum SMAC in Chemnitz eine Ausstellung zum Bergbau im Erzgebirge. In Zwickau wählt rund ein Drittel die AfD. Die vom Landesverfassungsschutz als neonazistisch eingestuften Freien Sachsen holten bei den Kommunalwahlen im Juni weitere 5% der Stimmen. Die Bürgerplattform BFZ Bürger für Zwickau, der Oberbürgermeisterin, erreichte nur 12%. Konstanze Arndt ärgert sich dennoch über das schlechte Image ihrer Stadt als Hochburg der Rechten.
Dass die Angst vor Fremden kein Zwickau-typisches Phänomen ist und dass es Fremdenfeindliche überall gibt, was es nicht besser macht. Wir haben auch Menschen in Zwickau mit anderer Kultur, anderer Hautfarbe, anderer Religion, die hier gerne leben. Natürlich müssen wir besser werden auch und das Gefühl von Integration auch für die Menschen tatsächlicher machen. Das gilt auch für uns selber.
Die 47-jährige Oberbürgermeisterin verweist auf die engagierte Zivilgesellschaft in Zwickau.
Wir haben ganz viele, die sich im Bereich Bündnis für Demokratie und Toleranz engagieren und die mit so vielen Aktionen aus meiner Sicht viel mehr positive Momente in dieser Stadt gestalten, als die, ja, ich benutze jetzt mal das Wort zum Kotzen findende Situation, wenn eben Journalisten angegriffen werden oder ja auch Migranten oder Menschen, die einfach schon viele Jahre in Zwickau leben, aber eben nicht so wie der typische Urzwickauer aussehen. Wir hatten hier eine Demonstration von 4000 Menschen. Darüber hat keiner gesprochen. Wir haben ein ganz tolles Demokratiefestival etabliert zum 1. Mai. einfach damit die Zwickauer sich den öffentlichen Raum zurückerobern. Ehrlich gesagt nervt mich das, wenn Menschen, die uns gar nicht kennen, über Zwickau reden und aus meiner Sicht oft mit falschen Schlüssen.
Ganz so falsch erscheinen die Schlüsse nicht mehr, wenn zum Beispiel der grüne Stadtratskandidat Alexander Walter von seinen Erfahrungen erzählt.
Wenn man im Osten aufwächst und in den 90ern oder 2000ern aufgewachsen ist und irgendwie einigermaßen politisch links sozialisiert war, dann hat man immer rechte Gewalt erlebt.
Walter, studierter Historiker, sucht nach Gründen für den Frust seiner Mitmenschen, nicht nur in Zwickau.
Es ist einfach im Osten oder in Sachsen generell eine Entwicklung, die wir spätestens seit Pegida sehen, aber mit Corona sich nochmal sehr verstärkt hat, dass Leute sich radikalisieren, die jetzt sich komplett abkehren von angeblich denen da oben und der Politik und nur noch auf Zerstörung und Krawall setzen.
Ein Straßensturm auf ein Parlament ist kein Argument. Sebastian, räum dein Zimmer auf.
Klaus Fischer hört dem grünen Politiker zu und nickt. Die beiden stehen im Ausstellungsraum des Kunstvereins in einer ruhigen Seitenstraße der Innenstadt. Im Hintergrund läuft eine Toninstallation, die ein Künstler aus einem Text von Kurt Tucholsky gebaut hat. Manches klingt, als hätte Tucholsky die heutige Zeit vorausgeahnt.
Das Parlament ist ein Spiegel des Landes, da sitzen Vertreter jeden Standes, will euch die Politik verdrießen, wählen, nicht schießen. Sebastian, räum dein Zimmer auf.
Klaus Fischer ist der Vorsitzende des Kunstvereins der Stadt. Vor 26 Jahren kam er aus dem Schwabenland nach Zwickau und ist geblieben. Auch die militanten Neonazis kennen ihn.
Also vor anderthalb Jahren kam eben auch eine starke Zwickauer Nazi-Gruppe hier mehrfach vorbei und hat unsere Ausstellungseröffnungen gesprengt. Fischer, komm raus, wir kriegen dich, all solche Sachen.
Aufgeben will Fischer nicht. Die Oberbürgermeisterin und viele andere unterstützen den Verein, dem er vorsitzt.
Es sind einfach auch viele nette, kunst- und kulturinteressierte Menschen, mit denen man umgehen kann und für die man was tun kann. Und so sehe ich auch dann unsere Aufgabe vom Verein, dass wir Kunst- und Kulturvermittlung betreiben, ganz unabhängig davon, wer uns zu Zeiten einmal dann physisch oder verbal bedroht. Das müssen wir aushalten.
Jeden Sommer feiert Zwickau den bekanntesten Sohn der Stadt mit einem Musikfestival, den Komponisten Robert Schumann. Das einstige Wohnhaus von Robert und Clara Schumann hat die Stadt zum Museum umgebaut. Stadtführer Christian Landrock.
Hier lebte einst die Familie Schumann in Zwickau und es wurde dann im Laufe der letzten 100 Jahre zu einer Gedenkstätte, zu einer Forschungsstätte und auch zu einer Konzertstätte umgebaut.
Am Rand des Hauptmarkts, vor dem Gewandhaus, blickt Schumann versonnen in die Weite.
Und wir haben ja dieses 1901 eingeweihte Denkmal, das im Beisein von Robert und Claras Kindern eröffnet worden ist. Und es wurde im Laufe des Jahrhunderts immer wieder umgestellt, weil es war hier auf dem Markt und es sei unwürdig, weil das Robert inmitten von Marktweibern stehe. Und es wurde dann erst zum Kaiser-Wilhelm-Platz dann transportiert, dann auf dem Zwickau-Schwanteich und schließlich vor etwa 45 Jahren dann hier wieder auf den Hauptmarkt an seinem alten Standpunkt. Es soll Roberts Träumen darstellen, weil seine bekannteste Komposition ist die Träumerei. Allerdings sagen wir Zwickauer, Robert träumt nicht. Robert überlegt, wo wir ihn als nächstes hinstellen werden.
Während Robert Schumann seinen Platz in Zwickau gefunden hat, kämpft die Stadt noch mit anderen Elementen ihrer Geschichte. Vor gut 15 Jahren plante das Terrortrio des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, von Zwickau aus seine Morde. Im benachbarten Chemnitz, wo der NSU auch aktiv war, soll demnächst ein Dokumentationszentrum an die Verbrechen erinnern. In Zwickau sieht das anders aus, wie Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt erklärt.
Es waren ja nicht alle hier und wir haben eine Gedenktafel für die Opfer insbesondere im Rathaus hängen. Die Opfer, die manchmal etwas zu kurz kommen in der ganzen Betrachtungsweise um das Thema NSU. Und ja, genau das ist das, was ich als Oberbürgermeisterin erwarte, dass Menschen hierher kommen und sehen, dass diese Stadt viel mehr ist.
Sie spricht lieber über den Robert-Schumann-Musikwettbewerb, den berühmten Zwickauer Expressionisten Max Pechstein und die reiche Industriegeschichte der Stadt. Von 1958 bis 1991 baute der volkseigene Betrieb VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau hier das bekannteste Markenzeichen der DDR, den Trabant. Seine Geschichte und die des Autopioniers Horch lässt sich im August-Horch-Museum nacherleben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Robert Fishman war in Zwickau unterwegs. Das ist die künftige Kulturhauptstadt im Jahr 2025.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit mir, Laura Kingston, und ich hoffe, Sie haben Ihren Geldbeutel dabei, denn gleich werden wir uns zwei Märkte in Europa anschauen.
Sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Ich habe es schon sehr oft in den sozialen Medien gesehen. Freundinnen und Freunde posten Fotos aus Mexiko, genauer gesagt aus Mexiko-Stadt. Und sie sind begeistert vom Essen, von den Menschen, von der Kultur. Mexiko-Stadt ist gerade ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Und inzwischen so beliebt, dass viele Menschen auch überlegen, dahin auszuwandern. Vor allen Dingen viele US-Amerikaner. Was das mit der Stadt macht, hat Jenny Barke herausgefunden.
Großes Gedränge am Zócalo, dem zentralen Platz des historischen Zentrums von Mexiko-Stadt. Tausende wollen eine Petition unterschreiben, um der Stadtregierung Druck zu machen, den Wohnungsmarkt zu regulieren. Mexiko-Stadt ist kein Hotel. Mexiko-Stadt ist ein Zuhause, ist Heimat. Und nur der Wohnraum macht die Stadt aus, ruft eine Demonstrantin. Mietrechte, wie es sie in Deutschland gibt, sind hier oft Fehlanzeige. Viele Menschen leben nur mit mündlichen Zusagen in ihren Wohnungen. Andere haben nur befristete Mietverträge. Steigen die Preise in den Vierteln, wollen Eigentümer kaufkraftstärkere Mieter. So wie in Santa Maria la Rivera. Einem Stadtteil im nördlichen Zentrum. Seit 14 Jahren legt hier Joel Garcia Flores als DJ auf. Zu seiner Fiesta Tropical tanzen jeden Sonntag Hunderte begeistert, vor allem Senioren. Er hat sein ganzes Leben selbst in der Colonia verbracht, 40 Jahre. Doch aus seinem Geburtshaus wurde er mit seiner Familie vertrieben. Eines Tages kamen die Abrissbagger. Ohne Vorwarnung. Im Hof hinter unserem Haus wollte ein Immobilienunternehmen ein luxuriöses Loft bauen. Die Polizei kam, schmiss unsere Sachen auf die Straße und wir mussten gehen. Die Politik mischt mit. Sandra Cuevas, bis vor kurzem Bezirksbürgermeisterin, wollte das kiezige Viertel mit gewachsener Nachbarschaft in eine hochpreisige Gegend verwandeln, begleitete unangekündigte Räumungen teils selbst mit, medienwirksam in militärische Kluft gekleidet. Oftmals wissen die Anwohner nicht um ihre Rechte, erklärt Daniela Sanchez-Caro, Menschenrechtsanwältin und Aktivistin bei der NGO HIC, zu Deutsch Internationale Koalition für Wohnraum. Es fehlen die einfachsten juristischen Standards für das Wohnrecht. Ich würde mit dem Grundlegendsten anfangen, ein Gesetz schaffen, damit Mietverträge Pflicht werden und die Miethöhe festgeschrieben wird. Nach Angaben von HIC mussten seit der Pandemie über 30% der mexikanischen Hauptstädter wegen steigender Mieten und Dienstleistungen die Stadt verlassen. Sie hinterlassen Platz für ein neues Klientel. Digital Nomads aus Europa oder wie Avery aus den USA. Die 32-Jährige arbeitet als Selbstliebe-Coach.
For such a huge city,
obwohl es eine der größten Städte der Welt ist, fühle ich mich geerdet. Und hier ist eine riesige Expat-Community. Lockere Einwanderungsgesetze ziehen sie an. Englisch hat in vielen hippen Vierteln Spanisch als Umgangssprache abgelöst. Mexikaner beschweren sich inzwischen, dass selbst die Chili-Soßen wegen der Gentrifizierung milder geworden seien. Heimat finden Tausende der privilegierten Expats vor allem in Airbnbs. Dieses Airbnb ist wie eine authentische mexikanische Nachbarschaft, nur dass alle Wohnungen zu kleinen Suites umgebaut worden sind. Hier gibt es so viele faszinierende und bezahlbare Optionen, werben Influencer bei YouTube. Bezahlbar ist Definitionssache. 800 Euro verdienen Mexikaner durchschnittlich im Monat. Viele Airbnbs werden für das Doppelte angeboten. Auf Druck der Bevölkerung hat die Stadtregierung im April Regularien eingeführt. Doch kontrolliert werden sie kaum. Solange es beim zahnlosen Tiger bleibt und Mexikaner durch Gentrifizierung um ihre Existenz fürchten, wird die Debatte wohl weiter ein großer Triggerpunkt bleiben.
Atardeceres de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar. Había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. El lugar correcto es el ahora, no hace falta más.
Der Danziger Dominikanermarkt ist eine der bedeutendsten Open-Air-Veranstaltungen im Sommer in Europa. Hier wird gekauft, verkauft, gehandelt und nach Schätzen gesucht. Diverse Sprachen, Traditionen und Bräuche vermischen sich hier miteinander. Zwischen Juli und August verwandelt sich die Metropole an der Ostsee zu einem bunten Festival. Im Herzen der Altstadt können die Besucher zwischen 760 Ständen wählen. Verschiedene Arten von Kunst und Antiquitäten, Mode und 18 Küchen der Welt. All das findet sich dort. Katharina Tuschinska hat sich auf dem Dominikanermarkt umgeschaut.
In die malerischen Gassen der Danziger Altstadt zieht schon am Eingang in die Stadt ein verführerischer Duft verschiedener Gerichte aus aller Welt ein. Die polnische Hansestadt an der Motlau wird für 3 Wochen in der Hochsaison offiziell von den Kaufleuten übernommen. Symbolisch übergibt die Danziger Bürgermeisterin ihnen am ersten Tag des Dominikanermarktes den Schlüssel für die Stadt. In den letzten Tagen haben sich Händler aus aller Welt hier niedergelassen und bieten ihre Produkte an. Es herrscht ein fröhliches Durcheinander von Sprachen. Die Marktbezieher locken die Besucher auf Türkisch, Griechisch und Italienisch an ihre Stände. Daniel Mina aus Neapel lockt mit Parmesan und Mortadella.
Die Kunden schätzen unsere Produkte sehr. Und die Polen lieben die italienische Küche, die ja sehr international ist. Auch wir Italiener mögen das Essen hier auf dem Markt. Die Kunden kaufen viele Süßigkeiten, Prosciutto, viel Parmesan und viel Mortadella.
Die kuschelige Atmosphäre des Jahrmarkts sorgt für viele Freunde und knüpft an alte Danziger Traditionen an. Die polnische Stadt an der Ostsee war immer vom Handel geprägt. Schon im 12. Jahrhundert kamen die Lübecker Kaufleute in die Danziger Reichsstadt und blieben. Die Tradition des Jahrmarkts reicht bis ins Jahr 1260 zurück, als Papst Alexander IV. Den Danziger Dominikanern erlaubte, am Gedenktag ihres Gründers 100 tätige Ablässe zu gewähren. In einer der ältesten Beschreibungen des Jahrmarkts aus dem 16. Jahrhundert schrieb der päpstliche Nuntius Giulio Ruggieri:
Im Monat August findet ein großer Jahrmarkt des heiligen Dominik statt, der Deutsche, Franzosen, Flammen, Engländer, Spanier und Portugiesen versammelt. Und dann laufen 400 Schiffe in Danzig ein, beladen mit französischem und spanischem Wein, Seide, Olivenöl, Zitronen, Marmeladen und anderen spanischen Produkten, portugiesischen Gewürzen, Zinn und englischem Tuch. Das ist eine Pfeife. Wir haben traditionelle Spielzeuge und auch Pfeifen, die mit 4 Tönen spielen. Jetzt spiele ich.
Erklärt Ivan Daschkow aus Belarus. An seinem Stand reihen sich an einem Tisch bunte Keramikfiguren in Form verschiedener Tiere aneinander. Diese Dinosaurier, Krokodile und Vögel sind Flöten. Daschkow erklärt:
Diese Tradition ist 10.000 Jahre alt. Ich komme aus Belarus und lebe seit einem Jahr in Südpolen. Solche Pfeifen wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen auf den Märkten verkauft. In meiner Familie werden diese Instrumente seit rund 20 Jahren hergestellt.
Traditionell ist auf dem Jahrmarkt auch das Gold der Ostsee, der Bernstein, präsent. Marek Gutowski aus Danzig verkauft auf dem Jahrmarkt die bunten Steine. Seine Firma produziert seit über 30 Jahren Bernsteinschmuck. Normalerweise gehören nur Großhändler zu seinen Kunden. Doch hier auf dem Markt macht er eine Ausnahme. Die Besucher können sich die kleinen Schätze selbst aussuchen.
Wir produzieren Ringe mit Bernstein in verschiedenen Farben, Grün, Cognac, Zitronen, Bernstein, Ohrringe, ganzer Vielfalt, Armbänder. Also ich habe auch versucht, andere Sachen zu verkaufen, aber Bernstein verkauft sich am besten. Armbänder sind sehr beliebt. Die verstellbaren Armbänder und auch die Ringe sind sehr beliebt, weil man im Internet nicht anpassen kann und anprobieren. Deswegen ist das hier sehr, sehr, sehr gut geeignet, um sich etwas Schönes auszusuchen. Der Bernstein hat auch immer verschiedene Farben, sodass man sich die Farbe des Bernsteins schön aussuchen kann.
Am Bernsteinstand probieren gerade Sarah und Chris aus Boston Ohrringe, deren Steine in der Augustsonne funkeln. Den beiden Amerikanerinnen fällt es schwer, sich für ein konkretes Modell zu entscheiden. Deshalb haben sie beschlossen, erst einmal etwas Polnisches zu essen. Dafür scheint ein Stand mit den Danziger Spezialitäten die beste Adresse für sie zu sein. Hier werden wenige bekannte Danziger Gerichte serviert, wie Bismarck-Hering oder Heringe nach Danziger Art. Sarah und Chris bestellen trotzdem die traditionellen polnischen Pirogen, also Teigtaschen mit Füllung. Sie genießen die polnische Küche sehr, geben sie zu.
Wir haben schon in Warschau Pirogen und die Sauersuppe Żurek probiert. Wir mögen auch Lody, also Eis, sehr. Wir sind eigentlich für ein Konzert von Taylor Swift nach Polen gekommen und diese Sommerferien hier, das ist ein Bonus.
Und für eine lebhafte Stimmung auf dem Jahrmarktgelände sorgen internationale Musik und Tanz.
Auf dem Danziger Dominikanermarkt war meine Kollegin Katharina Tuschinska unterwegs.
Dziwna rzecz dziś się stała. Siedziałem w biurze i pisałem jakiś list. I w pewnej chwili czuję, że list mi się rymuje. I czyta mi faktycznie piosenek, a nie listy. Obok mnie stoi szef rozgniewany. To nie do wiary, rozumu panu brak. Ja widzę po raz pierwszy, buchalter pisze wiersze. I bierze list i czyta, a w liście jest tak. Jest jedyna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę. Długie noce i dni o całym świecie zapominam. Gdy patrzy na mnie ta dziewczyna, ta moja jedna, ta jedyna, a tą jedyną jesteś ty.
Für einiges Aufsehen, wenn nicht sogar für Aufruhr in der ganzen gastronomischen Welt, sorgte vor kurzem ein Buch des italienischen Wirtschaftshistorikers Alberto Grandi. Darin entzauberte er die Legenden um die traditionelle italienische Küche als Mythen, faulen Zauber und Werbetricks. Selbst die berühmte Spaghetti Carbonara entlarvte er als eine amerikanische Erfindung. Wenn Lebensmittel vermarktet und beworben werden, scheint also Vorsicht geboten. Gilt das etwa auch für den bei uns in Deutschland so beliebten holländischen Käse? Es gibt kaum ein Lebensmittel, das intensiver beworben wird. Als ein ganz spezielles Werbemittel fungieren die traditionellen Käsemärkte in den Niederlanden. Die Märkte in Gouda, Edam, Hoorn und Woerden sind seit langem viel besuchten Touristenattraktionen. Und der größte holländische Käsemarkt findet im Sommer immer freitags in der nordholländischen Stadt Alkmaar statt. Seit sich vom 16. Jahrhundert an rund um die Stadt Viehwirtschaft ausbreitete, vermarkteten die Bauern ihre Produkte, vor allem Käse, wöchentlich mitten in der Stadt. Peter Meisenberg hat sich dort umgeschaut und gefragt, was noch echt ist an den ausgefeilten Marktritualen.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Heute habe ich für Sie ein gutes Stück Holland mitgebracht. Hier, unser Gras, unser Seewind, lässt es anders wachsen als anderswo. Deshalb sind unsere berühmten Käse anders als andere.
Seit über 60 Jahren, seit 1961, wirbt Frau Antje, die Werbefigur mit der typischen niederländischen weißen Flügelhaube und der blau-weiß gestreiften Bluse im deutschen Fernsehen für holländischen Käse.
Five
Doch die Vermarktung holländischen Käses reicht viel, viel länger zurück. Seit fast 660 Jahren, seit 1365, besitzt die nordholländische Stadt Alkmaar das Waagerecht und damit das Privileg, den in der umliegenden Region produzierten Käse öffentlich zu handeln. Unterbrochen wurde die Tradition durch den Befreiungskrieg der Niederlande gegen Spanien, der 1573 unter der heldenhaften Beteiligung der Alkmaarer Bürger siegreich beendet wurde.
Das waren die Spanjaarden. Wir hatten mit Spanjolen einen Krieg gehabt vor 80 Jahren. Und in Alkmaar is het eerste Mal, dass wir die Spanjaarden draus gekickt haben. Und dann haben wir die Baas, Willem van Oranje, has gesagt, okay, ze hebben zo goed gekämpft, ze hebben dat wegenrecht weer terug. En in deze tijd was Alkmaar, alles was Wasser rond Alkmaar. Dat Wasser werd uitgepumpt. En wenn die Fischerman eruit ging, kwamen die Bauern inside hier. En dan werd die markt immer groter, groter. Jetzt is 30.000 kilo. Maar voor zo'n 100 jaar terug waren es 300.000 kilo of Käse hier.
Kees Koopmans is Käseträger. 1593 gegründet, hat die Gilde der Käseträger heute noch immer 30 Mitglieder. Sie sind mit ihren weißen Hemden und Hosen und bunten Strohhüten, gelb, rot, blau und weiß, die auffallendsten und wichtigsten Figuren des Alkmaarer Käsemarktes, des größten in den Niederlanden. Dessen Rituale haben sich im Laufe der letzten 400 Jahre herausgebildet und werden heute noch von allen Beteiligten mit Inbrunst zelebriert. Der Markt beginnt im Sommer jeden Freitag morgens um 7 mit der Aufstellung der Käseleibe durch die in blauen Arbeitskitteln gekleideten Zetters auf dem Waagplein. Das ist der Platz vor dem berühmten Waaggebouw, dem Gebäude neben der Laurenskirk, in dem die Waage steht. Bereits zu dieser Zeit sammeln sich die ersten Zuschauer rund um den Platz. Denn allein schon die in langen Reihen geschichteten 1.500 runden gelben Käseleiber bieten einen beeindruckenden Anblick.
Die luiden vandaag de bel. Het zijn eigenlijk twee broers, maar eentje.
Nach den Zetters treten dann die Käseträger, die Kaasdragers, auf den Plan, die sich im Büro ihres Vorstehers, des Kaasvaders, versammeln.
Ze moeten nog 2 euro zahlen. Weil es war zu spät heute Morgen. Aber wir sind alle zu spät. Wir mussten jeden Freitag 7 Uhr hier am Marktplatz sein. Aber wir sind immer zu spät, müssen wir 2 Euro zahlen. Und für die 2 Euro können wir ein bisschen länger im Bett bleiben. Ne?
Dann haben wir 2 Kinder, die haben eine Preisfrage gewonnen.
Das muss ich noch zahlen, 2 Euro. Und mein Name ist jetzt auf das Bord vom Schande. Schandbord. Schandbord. Ist eine Schande, dass du zu spät bist? Sie sollten, wenn die Markt anfängt, dann sind sie Käsetrager auch mit einem weißen Hut. Und das sind unsere Anfänger. Und das dauert 2 Jahre, dann wird man eine richtige Käsetrager. Dann bekommst du auch eine Farbenhut und dann kann man in der Käsemarkt bleiben zum Tod. Das war früher ganz wichtig, weil es war auch sozial sehr gut zusammen. Das gilt, die Arbeiter sehr zusammen. Und wenn man älter wird und nicht mehr kann arbeiten, dann das Gilde take care of you.
Es geht auf 10 Uhr zu. Der komplette Platz um die Käse herum ist von fast 2000 Zuschauern umstellt, denen eine Sprecherin über Lautsprecher in mehreren Sprachen das Marktgeschehen erklärt. Und um Punkt 10 eröffnet ein Ehrengast mit einer Glocke den eigentlichen Markt. Das ist ein Privileg, das Prominenten zukommt und von jedem oder jeder nur einmal im Leben wahrgenommen werden darf.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Meneer.
Er verkauft Käse. Sie kaufen. Mag erst eine Probe.
Das machen wir so.
Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist, der Taste ist very good. Und das ist
Am Rande des Marktes verhandeln der Vertreter der Käsehersteller und der Vertreter der Händler vor einer Zuschauertribüne den Preis des Käses. Ihre Gebote unterstreichen sie damit, dass sie sich ständig gegenseitig in die Hände klatschen.
What is the price?
What is the price? The price over da ligt zo'n beetje op 9,25 €.
8,50 €.
8,50 €?
8,50 €.
Je moet even wat meer doen, hè?
8,60 €.
Dat komt beter bij.
8,60 €.
Doe ik er ook 5 cent vanaf.
Nou, ik heb mis, hè? 8,60 €.
29, 8,90 €.
Verkocht.
De opgave is, wenn die Händler fertig sind, die machen einen Preis voor 1 kilo. Und wenn man die Preis von einem Kilo wisst, dann geht seine Partie, die er gekauft hat, über die Waage. Und dann weiß die Kaufmann gleich, ich habe 1000 Käse gekauft, ich musste zahlen 6,20 € pro Kilo. Durch meine ganze Partie habe ich so viel zu zahlen. Und dazwischen ist ein kleiner Prozent für die Käsetrager. Dus we arbeiten früher voor geld op die Käsemarkt. Daarvoor hebben we immer een snelle gang en immer haast. So. Wie sneller man läuft, glaubt man, wie meer geld man kan bekommen.
Tatsächlich ist der Gang der 30 Käseträger das spektakulärste des Alkmaar Käsemarktes. Jeweils zwei Träger, einer vorne, der andere hinten, tragen die mit jeweils 8 Käseleiben beladenen schaukelförmigen Tragen an schwarzen Riemen um ihre Schultern vom Marktplatz in das Waagegebäude und wieder zurück. Hände und Arme bleiben frei und schwingen ausholend im Rhythmus ihres schnellen Gangs.
Die Händler, die wissen, wie viel Kilo man kauft. Und dann geht das über die Waage. Und da ist ein Käsetrager dazu. Und ein Beamter von Gemeinde Alkmaar, die zuschaut, dass alles richtig geht.
Und wie geht es anschließend weiter? Wie kommen die Käseleibe vom Markt zu den Verbrauchern? Gar nicht. Jedenfalls nicht direkt.
Sie müssen das nicht weiter erzählen. Es ist nur Show. Die letzten Märkte, da waren ungefähr 40 Jahre zurück, ist die letzte Händler vom Markt nach Hause gegangen. Auf die Zeit ist es nur ein Show. Mal ein Show, wie wir das machen, wie das früher war. Die Käse von 50.000 Kilo Käse kommt von Beemster Käse und die andere Käse kommt von Campina. Campina ist die größte Fabrik von Käse, Milch, alles. Ja, ja, die Käsefabrik steht hier 20 Kilometer von hier. Die Käse gehen nach dem Markt wieder zurück, kommen vielleicht 3-4 Mal zurück und dann Käse wieder in den Verkauf. Wir passen sehr gut auf, dass die Käse ganz nett bleiben. Dus auch nicht lange, dass 3-4 Wochen, dann wird das gewechselt. Ja, die Käse sind noch immer gut.
For the people in and around Alkmaar, we market the city Alkmaar as a brand.
Für die Bewohner vermarkten wir die Stadt Alkmaar auch als eine Art Marke, sagt Louise Paul von der PR-Agentur Hart von Nordholland. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisiert und finanziert sie den Käsemarkt.
Well, it's a big thing to get the tourists this way. It's an attraction that we're very proud of.
Man sei sehr stolz darauf, sagt Louise Paul, aus dieser mehreren hundert Jahre alten Käsemarkt-Tradition eine Touristenattraktion machen zu können, auf die auch die Bewohner Alkmaars stolz seien.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Peter Meisenberg war auf dem Käsemarkt in Alkmaar unterwegs.
Ik eet een appel en jij wint. Wacht voor het stoplicht, ruim de kranten op en jij wint. Argeloos, moeiteloos als een kind.
äußersten Westen Potsdams am Ufer der Wublitz liegt das Golmer Luch. Eine Niedermoorlandschaft. An seinen Rändern gibt es die Dörfer Golm, Neutöplitz und Nattwerder. Alle drei sind sogenannte Kolonistendörfer. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Mark Brandenburg ein leeres und wüstes Land. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg suchte Fachkräfte für seine Urbarmachung, auch für den Landstrich entlang der Wublitz. Beim Stadtrat von Bern in der Schweiz hatten seine Werber Glück. 14 Familien machten sich im Jahr 1685 von dort aus auf den Weg nach Brandenburg. Und als Gegenleistung für die Strapazen von Anreise und Neuanfang bot ihnen der große Kurfürst jede Menge Privilegien. Zum Beispiel 30 Jahre Steuerfreiheit, die Befreiung vom Militärdienst und den Status als freie Bürger. Und das in einer Zeit, als es in Preußen noch die Leibeigenschaft gab. Gute Gründe für ihren abenteuerlichen Aufbruch ins Ungewisse. Bernd Geisen berichtet.
Ich stehe auf einer kleinen Brücke über das Flüsschen Wublitz. Wenn man sich hier umsieht, stellt man fest, ganz schön platt hier im Nordwesten von Potsdam und überall Wasser. Das Land hier ringsum gehört zum Golmer Luch oder Golmer Bruch, wie es auch genannt wird, einer weiten, sumpfigen Niederung mit Fahrdämmen und Kopfweiden und größeren und kleinen Wasserlachen auf den weiten Wiesen links und rechts. Wublitz bedeutet übrigens im Slawischen so viel wie kleine Havel. Die Wublitz mündet denn auch kurz hinter der Brücke in die große Havel. Wer am 18. Juni 1685 auf dieser Wublitzbrücke gestanden und in die Nachmittagssonne Richtung Havel geschaut hätte, dem wären gegen 14 Uhr drei Holzschiffe in den Blick gekommen. Die Bogen von der Havel in die Wublitz ein, mühsam gegen die Strömung ansegelnd und landeten vor der Brücke. 103 Personen gingen von Bord, ist im Buch Die Schweizer Kolonisten im Golmer Bruch von Dietmar Bleil nachzulesen. 14 Familien mit Knechten und Mägden und einem reformierten Pfarrer. Mit den Schweizer Siedlern hat sich auch Siegfried Seidel beschäftigt. Er ist ehemaliger Biologielehrer und heute Ortschronist im nahegelegenen Ort Golm. Jetzt stehen wir ja hier auf der Wublitzbrücke und hier vor der Brücke sollen ja die Schweizer Siedler an Land gegangen sein. Warum hier?
Weiter konnten sie mit ihren Schiffen nicht fahren, weil sie natürlich Masten hatten und die Brücke nur eine Holzbrücke, eine niedrige Brücke war.
Die Bootsreisenden kamen von weit her, aus der heutigen Schweiz. Sie waren 7 Wochen vorher in Bern an Bord der 3 Schiffe gegangen. Von da sind sie dann über die Aare, den Rhein, die Säudersee, die Nordsee, die Elbe und die Havel bis zur Wublitzmündung gesegelt oder getreidelt oder gerudert, je nachdem. Sie kamen sozusagen auf Bestellung des damaligen brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der später der große Kurfürst genannt wurde. Der wollte Potsdam nämlich neben Berlin zu seiner zweiten Residenzstadt ausbauen, um die mit allem zu versorgen, was man für ein gutes Leben braucht, war landwirtschaftliches Know-how um Potsdam herum nötig, aber nicht vorhanden, weil es einfach zu wenig Menschen hier gab.
Wir hatten 1626 in Golm 130 Menschen zu wohnen. Durch den großen Krieg, den Dreißigjährigen Krieg, da ist das noch stark reduziert worden. Und demzufolge war das ganze Land, das Brandenburger Land, war also sehr unterbevölkert.
Deshalb versuchte Friedrich Wilhelm immer wieder, Kolonisten ins Land zu lotsen. Im Jahr 1683 wurde er dafür beim Rat des Kantons Bern vorstellig. In der damaligen Schweiz war es zu einer Bevölkerungsexplosion gekommen, sodass viele Familien das Land verlassen wollten. Diese Schweizer standen nicht nur in dem Ruf, exzellente Bauern zu sein, sie gehörten zudem als Reformierte zur gleichen Glaubensrichtung wie der Brandenburger Kurfürst. Das passte also. Man suche 10 oder 20 Familien, die der Wirtschaft und Viehzucht wohl erfahren seien, steht in einem Schreiben Friedrich Wilhelms an den Rat des Kantons Bern. Und tatsächlich waren 14 Bauernfamilien bereit, die Übersiedlung nach Kurbrandenburg zu wagen. Eine Reise ins Ungewisse. Wobei die Schweizer Passagiere schon ein paar Gewissheiten im Gepäck hatten. Ein Vertrag zwischen dem Kurfürsten und dem Rat des Kantons Bern garantierte ihnen nämlich jede Menge Privilegien. Beispielsweise die Bereitstellung eines Hauses für jede Familie. Außerdem Rindviecher und Pferde, dazu eine erste Grundausstattung mit Roggen, Bier und Salz. Außerdem 30 Jahre Steuerfreiheit sowie die Befreiung vom Militärdienst. Dann das Recht auf einen eigenen reformierten Prediger aus der Schweiz, den der Kurfürst zu bezahlen hatte. Und schließlich das Recht, bei Nichtgefallen in die Schweiz zurückzukehren. Zu diesem Rundum-Sorglos-Paket kam noch ein weiteres gewichtiges Privileg dazu. Der Rat des Kantons Bern hatte darauf bestanden, den Siedlern den Status als freie Bürger zu garantieren. In der damaligen Schweiz war die Leibeigenschaft zu dieser Zeit nämlich weitgehend abgeschafft. In Preußen geschah das erst 150 Jahre später. Also auf ins Golmer Loch, zumal man komfortabel per Schiff reisen durfte und der Kurfürst alle Reisekosten übernehmen würde.
Wir gehen davon aus, dass damals, als die Schweizer hier um 1685 eingewandert sind, das Golmer Loch eine große Wiesenlandschaft war und sehr unbesiedelt war. Sie kamen also an diesem Nachmittag dort an und es war schon so, dass also hier die Häuser, der größte Teil der Häuser, den sie beziehen sollten, schon erbaut war. Und zwar standen diese Häuser auf leichten Erhöhungen, die etwas höher waren als, sagen wir mal, die Wiesenlandschaft, aber auch bloß vielleicht ein Meter über dem Pegel der Havel. Es sah also alles recht friedlich aus, grün und wunderbar.
Und zwar deshalb, weil es zuvor einige trockene Jahre in der Region gegeben hatte. Von der Anlegestelle hier an der Brücke liefen die Schweizer Siedler dann zu Fuß bis zu den Häusern, die für sie vorbereitet worden waren, erzählt Siegfried Seidel. Weit hatten sie es nicht mehr. Und sie gingen schon in den Tagen danach sofort an die Arbeit. Die Wintersaat für das Viehfutter musste ausgebracht werden. Es war ja immerhin schon Spätsommer. Im Örtchen Golm ahnte man allerdings bei der Ankunft der neuen Nachbarn nichts Gutes, hat Siegfried Seidel herausgefunden.
Die einheimische Bevölkerung von Golm, also sehr wenige eigentlich, aber die hatten ja schon ihre Erfahrungen über Jahre. Und es ist im Archiv überliefert ein Text: Hiesige alte Leute, die Köpfe über dem ganzen Werke geschüttelt und geprophezeit, dass es keinen Bestand haben würde, sondern bei Wiederkunft der nassen Jahre und Wassergrößen alles wieder ruiniert werden und in alten Stande geraten. Das heißt, es war vorher schon klar, dass diese Katastrophe eintreten wird. Aber man wollte natürlich von Seiten des Kurfürsten dieses Land urbar machen und hat das mit in Kauf genommen.
Die erwähnte Katastrophe war ein verheerendes Hochwasser, 4 Jahre nach der Ankunft der Schweizer. Die aufgeschütteten Dämme gegen das Wasser der Havel erwiesen sich erstens als zu niedrig und zweitens als nicht fest genug. Sie wurden einfach weggespült.
Also die Katastrophe war, dass die Menschen sondern das Wasser ist so hoch gekommen, dass sie also dort nicht leben konnten. Sie mussten ihre Häuser teilweise abbauen und haben die dann in Golm wieder aufgebaut.
Nach der Jahrhundertflut, wie sie später genannt wurde, zogen die Schweizer notgedrungen um. So entstanden neue Siedlungen an den höher gelegenen Rändern des Golmer Luchs, die vor Hochwasser sicher waren, im Ort Golm, wo auch Ortschronist Siegfried Seidel heute wohnt, und in Neutöplitz. Außerdem noch in Nattwerder, das immerhin ein wenig höher aus der Wiesenebene herausragt. Der Name Nattwerder sagt dabei schon alles. Der natte Werder, die nasse Insel.
Ja,
Hier passierte 200 Jahre später eine zweite Katastrophe. Nach einem Blitzschlag brannten die rohrgedeckten Gehöfte ab. Sie wurden mit Hilfe der mittlerweile abgeschlossenen Feuerversicherung schnell wieder aufgebaut, diesmal aber aus Stein. Diese Steinhäuser stehen heute noch in Nattwerder. Aus dem wilden Niedermoor des Golmer Luchs ist nach und nach eine bäuerliche Kulturlandschaft geworden. Wichtig dafür war, dass der Schutz vor Hochwasser immer besser wurde.
Ich selbst habe hier mehrfach richtig starke Hochwasser erlebt. Und wo wir jetzt hier sitzen, in Golm am Zernsee, dort hatten wir also auch schon Wasser, das also mindestens 50 Zentimeter über dem Boden war. Und die gesamten Häuser standen im Wasser.
Erst seit dem Bau der Haveldeiche in den 1970er Jahren sei es selten geworden, dass das gesamte Golmer Luch unter Wasser steht, sagt Siegfried Seidel noch. Garantiert hochwassersicher ist es ein paar Kilometer weiter, in der ehemaligen Schweizer Ansiedlung in Neutöplitz. Erst recht auf dem Weinberg dort, der mit 54 Metern Höhe für brandenburgische Verhältnisse als Hochgebirge durchgeht. Direkt unterhalb des Weinbergs liegt das Weingut Klosterhof Töplitz, das erste und einzige Bio-Weingut in Brandenburg. Hier treffe ich die Familie Wolenski. Die Wolenskis sind seit rund 20 Jahren die Winzer in Neutöplitz. Ihre Vorgänger waren die Nachfahren der Schweizer Siedler, die seinerzeit hierher gezogen waren, erzählt Klaus Wolenski.
Wir haben diesen Hof hier und dieses Land von einer Familie Garmatter. Man hört schon am Namen, Schweizer Name. Von denen haben wir das übernommen. Die kamen 1600, weiß ich nicht genau, jedenfalls in der Zeit des großen Kurfürsten hierher und haben hier gesiedelt. Und seitdem ist diese Generation Garmatter von Familiengeneration zu Familiengeneration hier auf diesem Hof geblieben.
Diese Familie Garmatter hatte damals das Glück, hier einen Weinberg des Zisterzienserklosters Lenin übernehmen zu können.
Hier war eine Zweigstelle des Klosters Lenin und dort, wo wir die Scheune haben, da haben wir die Fundamente dieser Klosterbauten gefunden. Riesige Fundamente, das müssen recht große Bauwerke gewesen sein, die wurden aber dann im Dreißigjährigen Krieg wohl völlig zerstört.
Die Garmatters brachten nach ihrer Ankunft den Weinberg wieder auf Vordermann mit großem Erfolg. Und erfolgreich waren irgendwann auch die anderen Schweizer Bauern ringsum, sagt Jürgen Wolenski.
Die erste Zeit muss natürlich fürchterlich gewesen sein. Es gab hier nichts, es waren Sümpfe, es waren Wälder. Es muss eine ganz fürchterliche Gegend gewesen sein, nicht besonders fruchtbar. Es gab ein paar Schafe hier, ja, das war es dann schon. Und die Schweizer haben natürlich sehr viel Engagement hier reingebracht, offenbar. Wirklich prachtvolle Großbauern waren das dann zum Ende der Zeit, die durch die DDR dann beendet wurde.
Grund für den Erfolg war mit Sicherheit, dass die Schweizer jede Menge Wissen und Erfahrung mitgebracht hatten in Landwirtschaft, Milchwirtschaft und auch im Weinbau. Bei Jürgen Wolenski war das bei seinem späteren Amtsantritt als Winzer ähnlich.
Naja, das hängt so ein bisschen mit meiner Familie zusammen. Mein Großvater hat in Dieblich an der Mosel, das ist so bei Koblenz in der Ecke, dort hatten wir eine Landwirtschaft, da gab es auch Wein. Ich sage mal, da kommt ein Drittel vom Großvater, ein Drittel angelesen und ein Drittel angetrunken.
Die Weinbauern Garmatter und auch die allermeisten anderen Schweizer Großbauern sind heute aus der Gegend um das Golmer Luch verschwunden. Bei den Garmatters habe das nachweislich mit den politischen Verhältnissen zu DDR-Zeiten zu tun, bei den anderen sehr wahrscheinlich aber auch, erzählt Jürgen Wolenski weiter.
In der DDR wurde dann die LPG propagiert und die mussten dann, ob sie wollten oder nicht, ihren Betrieb in die LPG überführen. Und so einer wie unser Garmatter hier, der wollte das nicht, der wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Und da wurde ihm gesagt, pass auf, du kannst also deinen Koffer nehmen und abhauen. Dann hat er seinen Koffer genommen und ist eben nach Schwaben gezogen.
Und zwar nach Crailsheim. Nach der Wende haben die Garmatters aus Crailsheim den Hof dann an die Wolenskis verkauft. Und vor ein paar Monaten waren sie nochmal zu Besuch hier im ehemaligen Zuhause.
Ja, das muss etwa im Januar 24 gewesen sein, schätze ich. Da kam eine ganze Busladung Schweizer aus diesem Ort und haben sich hier die Gegend, die Höfe dieser Schweizer, dieser Urschweizer angesehen. Diese Höfe existieren ja. Also die Bauwerke, die hier stehen, die sind ja in mehreren Bauabschnitten über Jahre und Jahrhunderte von den Schweizern hier gebaut worden. Hier, wo wir sitzen, das haben Schweizer gebaut.
Gebaut haben die Schweizer Siedler auch ihre kleine reformierte Kirche. Genauer gesagt, sie haben sie vom Kurfürsten bauen lassen. Auch das hatte er der Stadt Bern vertraglich zusichern müssen. Diese Kirche ist das sichtbarste Überbleibsel der damaligen Kolonisten. Errichtet worden ist sie nach der Jahrhundertflut in Nattwerda und eingeweiht wurde sie im Jahr 1690. So wie damals steht sie heute noch hier, außen und innen fast unverändert und strahlend gut in Schuss. Dabei verströmt sie immer noch den calvinistischen Geist der damaligen reformierten Gemeinde, so schlicht, wie sie daherkommt, außen und vor allem auch innen drin. Die Kirche war übrigens das einzige Gebäude, das seinerzeit beim großen Feuer in Nattwerda nicht abgebrannt ist. Regelmäßige Gottesdienste finden hier schon lange keine mehr statt. Stattdessen veranstaltet der Verein Schweizer Kolonistendorf Nattwerda in der Kirche Konzerte. Dabei kommt auch immer wieder die Orgel zum Einsatz, die ein paar Jahre nach dem damaligen Kirchenbau dazukam. Die Orgel spielt bei diesen Konzerten immer wieder, wie auch hier zu hören, der Organist der Potsdamer Gemeinde St. Peter und Paul, Andreas Zacher. Die Erlöse aus den Eintrittsgeldern für diese Konzerte sollen dabei helfen, Kirche und Orgel zu erhalten. Nicht zuletzt, um an die Zeit der Schweizer Siedler zu erinnern. So wie das der hölzerne Wegweiser auch tut, der direkt neben dem Kirchhof mit den vielen alten Gräbern steht. Bern, 1401 Kilometer.
Mein Kollege Bernd Geisen war im Golmer Luch unterwegs und hat mit Nachkommen von Schweizer Siedlern gesprochen. Und damit endet unser Sonntagsspaziergang auch schon wieder für heute. Wenn Sie in Sachsen oder Thüringen wohnen, dann würde ich Ihnen empfehlen, noch wählen zu gehen, wenn Sie das nicht schon gemacht haben. Und wenn Sie sich für die Wahlergebnisse interessieren, dann würde ich Ihnen empfehlen, heute um 17.55 Uhr das Wahlstudio anzuschalten. Das ist eine Sondersendung von uns vom Deutschlandfunk, wo wir die ersten Wahlergebnisse analysieren. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und sag bis bald. Gold teeth and a curse for this town. We're all in my mouth.